Die Zahlen des 1. FC Köln sind alarmierend. Nur 8 Punkte aus den letzten 9 Spielen. Nur 10 aus den letzten 15, von denen überhaupt nur 2 gewonnen wurden. Der 1. FC Köln steckt mit nur 2 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz mittendrin im Abstiegskampf. Und die Geißböcke sind dazu auch noch umzingelt von Problemen in allen Bereichen. Spielerisch, körperlich, mental. Und damit steht natürlich auch Trainer Lukas Kwasniok im Fokus. Der 1. FC Köln im freien Fall. Oder kann er sich doch noch fangen heute bei uns?
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Malte Asmus, aber vor allem mit einem FC-Insider. Marc Merten vom Geißblock ist da. Hallo Marc.
Hallo Malte, vielen Dank für die Einladung.
Und auch im richtigen Ambiente, der 1. FC Köln, natürlich für dich mehr als ein Club. Das ist eine Herzensangelegenheit.
Ja, absolut. Das Trikot hinter mir ist von Bodo Ilkner noch von früher. Er war der Grund, weshalb ich irgendwann FC-Fan geworden bin, zusammen mit Pierre Littbarski. Das ist schon sehr, sehr lange her. Auch die besseren Zeiten zu dem damaligen Zeitpunkt noch, die sind auch schon sehr, sehr lange her. Aber ja, total mit dem Herzen dabei. Das ist beim Geißblock bei uns einfach so. Die Fanseite ist da auch immer mit dabei, auch wenn wir Journalisten und Reporter sind.
Ganz genau. Der FC damals auf Augenhöhe mit den Bayern, jetzt mittlerweile natürlich nicht mehr. Aber wie brenzlig ist denn aus deiner Sicht, was sagt das Fanherz, die Situation jetzt nach dem 0:2 gegen Augsburg bei den Kölnern?
Ich finde tatsächlich, dass das 0:2 gegen Augsburg was verändert hat, weil man in den Wochen vorher noch sagen konnte, naja, weißt du was, du hast gegen Leipzig, du hast gegen Stuttgart teilweise wirklich gut mitgehalten. Ich war in Stuttgart auch vor Ort. Wir haben das Spiel gegen Hoffenheim dann gesehen. Da hatte ich immer das Gefühl, dass der FC da auch was bewirken kann. Also du kannst nicht erwarten als Aufsteiger, dass du gegen diese Mannschaften dominierend auftrittst. Das ist Quatsch, das wäre absolut albern. Aber der FC hat eigentlich wie in fast der gesamten Saison in diesen Spielen gezeigt, hey, du kannst mit etwas Glück, mit diesem Quäntchen, von dem auch Lukas Kwasniok immer redet, kannst du was holen. Und das hast du dann gegen Hoffenheim geschafft. Und dann kommt diese Situation gegen Augsburg, bei der du denkst, okay, jetzt muss dann aber dieser nächste Schritt dann auch passieren, dass du wirklich was mitnimmst. Mhm. Und genau in dem Moment ist, wie ich finde, überhaupt erst zum zweiten Mal richtig in dieser Saison passiert, dass der FC wirklich enttäuscht hat. Das war vorher für mich auch nur gegen Gladbach, in Gladbach so. Und die beiden Spiele sind für mich jetzt irgendwie so ein Beispiel dafür, was passiert, wenn der FC halt nicht auf zumindest der Intensität und Mentalität auf höchstem Niveau spielt. Und deswegen finde ich, ist Augsburg so eine Veränderung, weil dieses Spiel nicht einfach nur vom Ergebnis, sondern auch vom Zustandekommen und von der Art und Weise anders war als das, was du vorher hattest. Und das finde ich gefährlich.
Also kippt was von Ergebniskrise schon in eine richtige, tiefe Krise? Oder ich habe es ja im Einstieg gesagt, freier Fall, ist es das schon?
Ja, das ist jetzt wirklich die Frage. Die muss sich der FC selbst beantworten mit den Leistungen in den nächsten 3 Spielen. Mhm. Du hast die klassische Situation, wenn ein Trainer unter Druck gerät, wenn du in eine Krise gerätst, dann guckst du, gibt es irgendwann mal eine Länderspielpause in Sicht? Ah ja, okay, die gibt es in 3 Wochen. Alles klar. Dann weißt du, dass du jetzt diese 3 Spiele hast, um dich zu beweisen. Und das gilt für jeden Spieler, genauso wie für den Cheftrainer. Und du musst jetzt die Kurve bekommen, egal ob Dortmund jetzt zu Hause auf dich wartet. Es ist völlig egal. Dieses Spiel gegen Augsburg musst du wieder gut machen. Ansonsten hast du mehr als nur eine Ergebniskrise. Ansonsten, du steckst jetzt mitten im Abstiegskampf, weil die anderen Ergebnisse so gelaufen ist bei den Konkurrenten. Mhm. Und darauf musst du jetzt reagieren.
Dortmund auswärts, HSV zu Hause, dann Gladbach, auswärts Hamburg, genau so rum, so war das.
Dortmund auswärts. Zu Hause, HSV auswärts und dann Gladbach zu Hause.
Zu Hause, das rheinische Derby, dann zumindest vor heimischem Publikum, das ist ja dann vielleicht nochmal was, aber das sind die 3 Spiele, wo es jetzt um die Wurst geht. Aber um nochmal auf das Augsburg-Spiel zurückzukommen, du hast es schon gesagt, man war nicht auf Augenhöhe mit dem FC Augsburg, zu wenig Torchancen und vor allen Dingen, du hast es auch schon gesagt, zu wenig Intensität, zu wenig Fouls. Ist der FC Augsburg zu weich für den der 1. FC Köln zu weich für den Abstiegskampf?
Also diese Frage haben wir Lukas Kwasniok tatsächlich auch mal gestellt in den letzten Wochen. Denn keine andere Mannschaft in der Bundesliga begeht so wenige Fouls wie der FC. Was man ja auf der einen Seite sagen kann, hey, cool, ist eine faire Mannschaft. Ne? Auf der anderen Seite siehst du aber auch ganz klar, dass du den Gegnern auch mal mit Verlaub auf einem, in Anführungsstrichen, fairen Niveau trotzdem wehtun musst. Mhm. Und ja, wenn du das zustande kommendes 0:1 siehst, wo ein Innenverteidiger über das halbe Feld bis zur Grundlinie durchlaufen darf, ohne dass er gestört wird, ohne dass er wirklich angegangen wird, dann ist das zu wenig. Und wir haben immer mal wieder Situationen gehabt, auch in dieser Saison, in der wir uns im Nachhinein gefragt haben, warum zieht da ein Spieler nicht einfach einen Foul? Das mag dann taktisch clever wie auch immer sein, aber das musst du manchmal auch machen. Und ja, vielleicht ist die Mannschaft da ein bisschen zu brav und ehrlich gesagt wundert mich das ein bisschen, weil Kwasniok nicht brav ist.
Ich wollte es gerade sagen, also, der lebt doch eigentlich Emotionen an der Seitenlinie vor und ist doch auch jemand, der fünfmal gerade sein lässt, bleiben wir beim Sportlichen, im positiven Fall. Und da kann sowas doch eigentlich auch mal abfärben, dann auch auf die Intensität und Einstellung der Spieler auf dem Platz.
Ja, aber er sagt auch schon, alleine im Training will er das schon nicht. Also er will eine Aggressivität haben, er will Intensität haben, aber er will nicht dieses, im Zweifel ziehe ich auch mal durch. Mhm. Das kann als Trainer auch eine ganz klare Marschroute sein und er möchte dafür stehen. Und wie gesagt, wir wollen ja auch ein faires Fußballspiel haben. Ja. Ich will ganz ehrlich, ich würde, ohne da jetzt persönlich zu werden, ich möchte einen Dominik Kohr nicht beim ersten FC Köln in der Mannschaft sehen.
Na, ist jetzt also aber jemand, auch ein Extrembeispiel.
Natürlich, ja, klar. Aber weißt du, als Davy Selke zum FC gekommen ist, da habe ich gedacht, ich habe es immer gehasst, wenn Davy Selke bei einer anderen Mannschaft gespielt hat. Aber das ist so ein Grenzgänger gewesen. Mhm. Der wusste zu provozieren, der wusste auch mal unangenehm im Zweikampf zu agieren, auch vielleicht mal ein bisschen an der Grenze. Und trotzdem ist das jetzt ja keiner, der die Gegner regelmäßig weggeflext hat. Mhm. Und solche Spieler vielleicht fehlen dem FC gerade, diese Grenzgänger. Ich finde, Tom Kraus ist da einer der ganz wenigen, die wirklich auf diesem Niveau dann auch spielen können, diese Emotionalität, die Aggressivität haben. Und das brauchst du aber jetzt ganz klar. Und das hast du am Freitag in Augsburg nicht gesehen.
Kampf und Härte, das ist jetzt gefordert. Kwasniok hat nach dem 2:0 oder nach der Niederlage gesagt, man könne den FC Augsburg vielleicht so als gutes Beispiel für die aktuelle Kölner Lage sehen, weil ja über die letzten Wochen dann eine Trendumkehr zustande gekommen ist. Die Augsburger plötzlich gewinnen und in der Tabelle nach vorne gekommen sind und in einer Manuel-Baum-Tabelle auch ja schon fast an Europa kratzen oder sogar fast schon Champions-League-Club wären. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, aber ich glaube, Fünfter oder Sechster wären sie in der Manuel-Baum-Tabelle. Da macht Kwasniok aber einen Denkfehler. Das ist ja nicht von alleine gekommen, sondern durch die Trainerumstellung. Sägt er da gerade selber an seinem Stuhl, wenn er sowas sagt?
Das ist eine gute Parallele. Also diese Sichtweise, dass er quasi selbst an seinem Stuhl sägt. Ja. Naja, was Manuel Baum auf jeden Fall gemacht hat, er hat ja ich bin zwar kein Augsburg-Experte, aber er ist weggegangen vom Sandro Wagner Hurra-Fußball, der dann nicht funktioniert hat, und hat diesen Wandel, den man eigentlich in Augsburg herbeiführen wollte, hat man wieder umgekehrt. Mhm. Wenn man schaut, Manuel Baum hat hat zu Hause gegen Pauli, Heidenheim und Köln gewonnen und jeweils, und wir reden hier von diesen drei Gegnern, jeweils den Ballbesitz der anderen Mannschaft überlassen. Hm. Selbst Heidenheim hatte in Augsburg mehr Ballbesitz. Wenn man das hier in Köln sagen würde, dann ist auch da wieder das Problem Anspruch und Wirklichkeit. Das kann Kwasniok gar nicht. Hm. Das würde der gar nicht mit seinem eigenen Selbstbild und der Fußballidee vereinbaren können. Und da ist vielleicht ein bisschen der Knackpunkt gerade. Du musst einen Mittelweg finden, aus dem, was der FC bisher gespielt hat. Und da findet sich sportlich einiges Gutes weiterhin, aber trotzdem dem, was du im Abstiegskampf brauchst. Mhm. Und diesem Abstiegskampf mit allen Mitteln muss sich der FC jetzt stellen. Und naja, vielleicht ist Dortmund ja tatsächlich da gerade auch jetzt ein vielleicht sogar guter Gegner, weil du da gar keine Erwartung hast, dass du 60% Ballbesitz hast, dass du 30-10 Torschüsse hast. Mhm. Vielleicht wird der FC so ein bisschen zu seinem Glück gezwungen.
Und hier kommt kurz Werbung. Für den VfB Stuttgart geht's jetzt in der Bundesliga in die Wochen der Wahrheit. Das Auswärtsspiel beim Abstiegskandidaten Mainz 05 am 7. März ist richtungsweisend. Danach wird Trainer Sebastian Hoeneß wissen, ob seine Mannschaft das Zeug zur Qualifikation für die Champions League hat. So viel können wir sagen, das Duell mit Mainz wird die Nerven so oder so herausfordern. Wem das noch nicht reicht, kann die Spannung noch ein bisschen hochdrehen. Bet365 Sportwetten, offizieller globaler Partner der UEFA Champions League, bietet euch dafür die passenden Quoten. Aktuell gibt's für einen Stuttgarter Auswärtserfolg eine Quote von 2,2 und für einen Unentschieden 3,6. Gewinnt Mainz, beträgt die Quote aktuell 3,0. Ich persönlich glaube an den Auswärtsdreier und tippe 3:1 für den VfB Stuttgart. Für alle, die Bet365 Sportwetten noch nicht kennen, neue Kundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredits sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben. Noch einmal die Info, eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinne schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Und die genannten Quoten können sich bis zum Anpfiff ändern. Also, wenn ihr euch das Fußballspiel ohnehin im Kalender markiert habt, schaut gerne mal bei Bet365 Sportwetten oder direkt in der Sportwetten-App vorbei. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet man bei buvai.de.
Aber wenn du sagst Mittelweg, das ist ja was, was es in Köln eigentlich, wenn man das so von außen betrachtet, eigentlich gar nicht gibt. Da gibt's ja eigentlich nur himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. So die gute, solide Mitte, da kann ja keiner was mit anfangen.
Zugegebenermaßen, das sagt man natürlich sehr, sehr häufig über Köln. Ich persönlich habe Köln in den letzten und die Stadt mit dem FC in den letzten Jahren tatsächlich eigentlich etwas anders wahrgenommen, verändert wahrgenommen, realistischer wahrgenommen. Und es geht hier ja auch weiterhin um realistische Erwartungen. Aber wir dürfen an der Stelle nicht vergessen, ja, wir reden seit Wochen darüber, der FC ist Aufsteiger, der FC steht im Mittelfeld der Tabelle und hat Vorsprung und wenn man das vor ein paar Monaten, dann hätte man das unterschrieben und so weiter. Ja, aber wir reden trotzdem auf einem Abstiegskampf auf geringstem Niveau. Also der FC als 12. beziehungsweise jetzt 13. hat einen Punkteschnitt von 1,0. Das ist wirklich nicht gut. Das ist ein Abstiegskampf, der auch wiederum zeigt, dass quasi die halbe Liga drin steckt und der andere Teil sehr viel weiter entfernt ist. Da reden wir nicht von wirklich gutem Niveau und wenn man da Kwasniok beispielsweise sieht, ist er aktuell von den Trainern, die mal eine Saison angefangen haben, aktuell der nach Solbakken zweitschwächste Trainer, was den Punkteschnitt angeht. Das heißt, ja, du stehst über dem Strich. Ja, das ist das, was du erreichen möchtest, aber du erreichst es punktemäßig mit einem geringen Mittel.
Und er profitiert dann noch davon, dass der Saisonstart eben so lief, wie er lief, deutlich höher gepunktet, als man das vielleicht erwartet hätte. Also ist er da aber dann auch vielleicht jetzt ein Opfer seiner eigen kreierten Erwartungshaltung?
In Teilen. Ich glaube, wenn man das analysiert und wirklich da in die Tiefe geht, was alles passiert ist in dieser Saison, ist Kwasniok zunächst einmal wirklich stark in die Saison gestartet und ist dann ganz früh in der Saison Opfer geworden von wirklich ganz unglücklichen Verletzungen. Raff Vandenberg ist 3 Monate ausgefallen, für den hat der FC 10 Millionen Euro hingelegt, weil ihm nach einem Foul die Schulter rausgegangen ist. Dafür kann niemand was. Dass Timo Hübers, jetzt reden wir über Dortmund, im Hinspiel in Dortmund in einem ganz unglücklichen Zweikampf verletzt wurde und die Karriere in Gefahr ist und er die ganze Saison ausfällt, dafür kann niemand was. Das heißt, du hast am Anfang der Saison gesagt, boah, im Bestfall ist deine Dreierkette hinten Hübers, Vandenberg und Schmid. So, und Schmid hat sich dann Anfang, war es November, glaube ich, also auch noch nicht wahnsinnig lange in der Saison, gegen Frankfurt ohne Einfluss Muskel und Sehne gerissen. Das sind Momente gewesen, für die fällt die komplette Dreierkette im Laufe der ersten 12 Spieltage weg für Monate. da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mal die Grundlage dessen, weshalb es dann irgendwann so schlecht geworden ist. Das dürfen wir bei allem nicht vergessen, dass Kwasniok dann irgendwann einen Teil seines Weges verloren hat und auch in meinen Augen in Teilen auch verantwortlich ist für die dann jetzt in den letzten Wochen entstandenen Verletzungen, steht auf einem anderen Blatt. Aber quasi die Grundlage ist nun mal einfach im Herbst gewesen, als sich Vandenberg, Hübers und Schmid verletzt haben. Das wäre so bei den Bayern, wenn die Bayern plötzlich Tah, Upamecano und Kim verlieren und alle erwarten, dass sie trotzdem in der Champions League weiterkommen.
Aber es ist ja trotzdem so, dass vieles, wofür dann auch Kwasniok und Kessler zu Beginn der Saison gelobt wurden, jetzt natürlich ins Gegenteil verkehrt wird. Dass man dafür, was gelobt wurde, jetzt eben sagt, ja, das geht aber ja auch gar nicht. Also allein diese taktische Flexibilität, die ja alle gelobt haben, als ja zum Beispiel die Bayern im Pokal am Rande einer Niederlage hatten. Diese Art, eigentlich in jedem Spiel einen neuen Plan auszuarbeiten, hat man gesagt, toll, wie flexibel der ist, toll, wie die Mannschaft das mitgeht und umsetzt. Und heute sagt man, ja klar, der verunsichert die Mannschaft ja auch. Also es ist auch ein bisschen gemein, was wir auch, nehme ich mich jetzt auch gar nicht aus, von außen da dann immer reintragen.
Das ist natürlich jetzt die Betrachtung von außen. Ich glaube, am Ende geht es da um auch da wieder diesen Mittelweg. Ne? Also das eine ist, wenn es eigentlich ganz gut läuft, wenn du dein Personal zur Verfügung hast, dass du dann mit einem gewissen Selbstvertrauen auch einfach sagst, okay, du versuchst, wirklich das Allerbeste und sehr individuell aus dieser Mannschaft herauszuholen, je nachdem, auf welchen Gegner du triffst. Das kann im Positiven wunderbar sein. Aber irgendwann, wenn du merkst, dass deine Mannschaft nicht mehr gewinnt und nicht mehr gewinnt und nicht mehr gewinnt, was hilft denn einer Mannschaft dann? Stabilität und Verlässlichkeit. Natürlich, wenn du das Problem hast, dass dir jede Woche wieder zwei neue Verletzte wegbrechen, ist es schwierig mit dieser Verlässlichkeit. Aber dann, zumindest aus meiner Sicht, geht es dann auch darum, die wenigen Spieler, die immer spielen und bei denen du weißt, okay, das sind die Spieler, auf die du setzt, dass du zumindest diese Spieler auf ihren bestmöglichen Positionen einsetzt. Für mich das Paradebeispiel ist Jakub Kaminski, der von Lukas Kwasniok immer wieder als der beste Spieler im Kader bezeichnet wurde, der aber sich auf einem Verschiebebahnhof befindet, nie weiß, wo er denn das die nächste Woche eingesetzt wird. Und du gegen Hoffenheim gesehen hast, was seine beste Position ist, das ist die Außenbahnoffensiv. Egal ob links oder rechts, er spielt lieber links, aber mein Gott. Du hast mit Elmaler, Ache und Kaminski eine Dreieroffensive, die definitiv Bundesliga-tauglich ist. Dann behalt doch zumindest die zusammen. Und dann guck, wie du auf den anderen Positionen das auffängst. Aber Kwasniok hat dann irgendwann, glaube ich, und das ist das, worauf du anspielst, sich irgendwann zusätzliche Baustellen aufgemacht, weil er dann zu viel verändert hat und so die Mannschaft nicht nur in einem Mannschaftsteil versucht hat zu verändern, sondern im anderen geschwächt hat.
Jetzt sagt ein Trainer, der auch gerne experimentiert und der auch gerne solche Geschichten dann mal ausprobiert, Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, nämlich gerade auf Said Elmaler bezogen im Kicker, dass der natürlich mehr spielen muss. Jetzt kriegt er aber bei Kwasniok nicht diese Spielzeiten. Und Nagelsmann sagt dazu, er kann das auch durchaus verstehen, was Kwasniok da will. Aber das ist keine Schonung. Das liegt daran, dass Said Elmaler vielleicht auch zu wenig anbietet. Wie siehst du den Umgang von Kwasniok mit Said Elmaler?
Ich kann tatsächlich Kwasniok in weiten Teilen nachvollziehen und verstehen. Denn seine Spielidee basiert zunächst einmal auf dem, wie er es immer wieder betont, Abarbeiten. Und Abarbeiten bedeutet vor allem Intensität, auch gegen den Ball, nach hinten arbeiten, Räume schließen. Und da muss man einfach mal ganz ehrlich sagen, das ist nicht die Stärke von Said Elmaler. Der ist zwar super schnell, aber er ist jetzt nicht der allerfleißigste bislang in der Rückwärtsbewegung. Und das ist auch keine Kritik. Er ist einfach noch ganz jung. Er muss das noch lernen auf Bundesliga-Niveau, was es bedeutet, in beiden Richtungen zu arbeiten. Und das wird ein Teil seiner Entwicklung sein. Und deswegen hat Kwasniok immer mal wieder abgewogen, bringe ich ihn jetzt oder bringe ich ihn nicht? Habe ich ihn als Joker oder von Beginn an? Und was einige vergessen, Said Elmaler hat Anfang Januar im Trainingslager selbst gesagt, ich bin gerade nicht gut drauf. Und deswegen hat er beispielsweise in Heidenheim nicht von Beginn an gespielt. Mhm. Und ich finde, das sollte man dann auch respektieren. Und ich finde, Nagelsmann hat mit seiner Aussage den Nagel auf den Kopf getroffen. Mhm. Ich bin der Meinung, dass er da dieses Abwägen auf der einen Seite, ja, El Mahler ist so stark, der sollte eigentlich spielen. Auf der anderen Seite, er hat seine Schwächen. Mhm. Und dann muss man überlegen, passt er dann gerade? Wir wünschen uns alle, dass er spielt. Wir wünschen uns alle, dass er Tore schießt, in die Dribblings geht. Aber er muss halt dann auch bereit sein, diese anderen Aufgaben zu übernehmen, die ihm manchmal nicht so gut gefallen.
Aber ist nicht seine Torgefahr? 8 Tore, 4 Vorlagen, das ist der beste Wert im Kölner Team. Danach kommt Ragnar Ache mit 5 Toren und 4 Vorlagen. Du hast vorhin gesagt, die drei müssen da vorne eigentlich immer spielen. Wie ich das nicht die defensiven Defizite aus, wenn man vor allen Dingen auch mal guckt, dass natürlich gegen Augsburg jetzt zum Beispiel zu wenig Torchancen kreiert wurden, zu wenig klare Torchancen kreiert wurden und das sowieso generell, wenn die beiden da vorne nicht spielen, das mit den Toren sowieso nicht so weit her ist, weil aus dem Mittelfeld relativ wenig kommt und aus der Abwehr, gut, da trifft sowieso keiner.
Deswegen, ich habe ja vorhin gesagt, für mich ist die beste Offensivreihe El Mahler, Kaminski und dann vorne drin Ache. Ich finde, damit sollte der FC spielen. Am Ende geht es darum, den Jungen dahin zu führen, dass er weiß, was er zu liefern hat, um regelmäßig in der Bundesliga zu spielen. Und da muss Kwasniok jede Woche wieder neu entscheiden, ob er ihn bringt oder nicht. Ich sage nur, ich kann ihn grundsätzlich nachvollziehen, weil er in manchen Situationen einfach auf andere Qualitäten angesetzt hat. Das ist nicht immer aufgegangen, das verstehen nicht immer die Fans, das habe auch ich nicht immer verstanden. Ich versuche mich nur in ihn rein zu versetzen und zu sagen, okay, warum entscheidet er so? Ah, okay, ja gut. Wenn man Zeit in der Rückwärtsbewegung sieht, sieht man die Schwächen. Und dann ist diese Abwägung einfach, wiegen die Stärken, die Schwächen noch stärker auf. Ich würde mir jetzt gegen Dortmund wünschen, dass er spielt, mit den anderen beiden Jungs zusammen. Ich glaube, mit dem Tempo kann El Mahler zusammen mit Kaminski, der ja auch nicht ganz so langsam ist, kann halt jeder Mannschaft wehtun. Und ich glaube, das braucht der FC jetzt.
Würde vielleicht auch die Fanseele dann wieder ein bisschen beruhigen, die ja in den letzten Wochen sehr, sehr kritisch mit Kwasniok dann auch ins Gericht gegangen sind und nicht nur Social Media benutzt haben dafür, sondern auch im Stadion Plakate ausgehängt haben. War das gegen Hoffenheim mit dem Kwasniok?
Heidenheim war das.
Gegen Heidenheim war das, genau. Ja. Kannst du das nachvollziehen, diese Vehemenz, mit der da jetzt dann auch schon wahrscheinlich auch aufgrund solcher Tatsachen dann gearbeitet wird von Seiten einiger Fans? Man muss ja sagen, es sind nicht alle.
Nein, ich glaube, dass wirklich das Besondere bei Lukas Kwasniok ist, dass er eine Vorgeschichte hat abseits des Platzes, die auch bekannt ist in Paderborn. Die hat er mitgebracht und die ist einfach nicht bei allen gut angekommen. Und es gibt einige Menschen in der, ich sage jetzt mal, ganz großen Fanszene, also nicht aktive, sondern in der Fanszene, die alleine deswegen sagen, boah, ich weiß nicht, ob ich den als FC-Trainer sehen möchte. Dagegen kämpft er seit dem ersten Tag an. Und es gibt auch in der aktiven Fanszene einige, die nicht so begeistert waren, als er vorgestellt wurde. Weshalb es so ein bisschen anders war, als Steffen Baumgart damals gekommen ist, der quasi direkt alle irgendwie in ein Feuer entfacht hat, das einfach komplett um sich gegriffen hat. Kwasniok war dazu nicht in der Lage, was aber prinzipiell jetzt auch nicht schlimm ist. Nur es ist halt dann einfach so, dass das relativ schnell dann in die andere Richtung kippen kann, wenn es dann halt mal nicht läuft und wenn dann ein paar Dinge noch dazukommen. Und ja, so muss er sich dem einfach erwehren. Er würde sich wünschen, Teil dieser Fankultur, dieser Fanszene zu sein, weil er sich, glaube ich, als Mann des Volkes auch definitiv sieht. Aber bislang zumindest gelingt es ihm nicht, vielleicht kommt ja noch die Wende.
Das Einzige wäre ja wahrscheinlich Erfolg, der dann auch die jetzt noch kritischen Fans dann zumindest noch in größeren Teilen überwinden könnte oder diese Vorbehalte dann überwinden lassen könnte. Aber die Vereinsoberen stehen aktuell noch zu ihm. Vizepräsident Ulf Sobeck hat ja jetzt gerade erst noch mal ein Treuebekenntnis rausgejagt. Heute Morgen habe ich das zumindest über die Ticker dann noch mal gesehen. Genau. Ist das wirklich felsenfestes Vertrauen oder ist das eher erstmal so kontrolliertes Abwarten, weil du ja selber schon quasi das Ultimatum formuliert hattest? Länderspielpause, bis dahin muss ich was ändern sonst.
Das ist zumindest unsere Information. Ja. Also wenn, nehmen wir jetzt mal den Worst Case, der FC die drei Spiele jetzt verliert, BVB, HSV, Gladbach, dann ist, glaube ich, Lukas Kwasniok in der Länderspielpause nicht mehr zu halten. Ich glaube, das wissen auch alle. Ich glaube, intern wird relativ deutlich gesprochen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist ganz klar, Dortmund ist kein Endspiel. Mhm. Und dann kann sich auch ein Vizepräsident wie Ulf Sobeck so hinstellen und das auch so deutlich sagen, dass man, er hat das ja aber auch gesagt, im Hier und Jetzt ganz klar miteinander spricht und das Vertrauen hat und sieht, dass gut gearbeitet wird und dass aber die Trendwende aber auch schnell kommen muss. Mhm. Das steht auch da drin. Und dieses schnell ist dann doch der Hinweis, dass wir jetzt über diese nächsten drei Spiele reden. Und ja, ich meine, was wäre denn, wenn der FC jetzt tatsächlich gegen Dortmund vielleicht überrascht mit einem Punkt, beim HSV vielleicht noch was mitnimmt und dann, und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Spiel in dieser Saison, dieses Derby gegen Gladbach zu Hause, ne? Nach der Enttäuschung im Hinspiel, mhm. aber jetzt auch dieser Zeitpunkt vor der Länderspielpause, du kannst mit Gladbach sehr, sehr viel korrigieren oder sehr, sehr viel verlieren.
Weil ja auch die Konkurrenz im Abstiegskampf nicht unbedingt schläft, die punkten ja auch jetzt regelmäßig dann. Absolut. St. Pauli ja auch jetzt. Werder trifft auch wieder.
Ja, es gibt regelmäßig diese Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte, die zeigen, es geht gegen die Größten in der Liga. Da gewinnt Pauli, Pauli ja auch schon vorher gegen Stuttgart. Da hat Mainz Leverkusen am Wickel ist nur ganz kurz vorher, dass noch der Ausgleich dann kassiert. Mhm. Also die anderen zeigen das und der FC hat bisher die große Stärke gehabt, in den direkten Duellen zu gewinnen, aber nicht gegen die Großen. Mhm. Und da muss der FC jetzt auch in beide Richtungen ran.
Ein Problem der Kölner war ja auch die Anfälligkeit bei Standards. Da hat man den Standardtrainer, den Co-Trainer entlassen, der für die Standards zuständig ist. Es ist ja auch ein bisschen besser geworden, zumindest in den letzten Spielen. Ja. Da ist die große Gefahr nicht mehr von Standards des Gegners ausgegangen. Aber die eigenen Standards sind natürlich immer noch eine Baustelle. Aber die Entlassung des Co-Trainers, war das auch so ein kleiner Warnschuss in Richtung Kwasniok? Noch bist du sicher, aber...
Ja, es war zumindest auf jeden Fall interessant, wie Kwasniok das dann selbst erklärt hat, weil er gesagt hat, naja, wenn es so lange nicht gut läuft, dann verlierst du irgendwann das Vertrauen in diesen Trainer. Und das gilt halt für ihn genauso. Hm. Na, also es war auf der einen Seite eine klare Ansage von Sportchef Thomas Kessler, ich will jetzt hier was verändern und ich entscheide, dass es so verändert wird. Hm. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch ein Signal an Lukas Kwasniok, hör mal, auch du musst was verändern, denn das Thema Vertrauen und Glaube an dich ist auch ein ganz, ganz großer Faktor.
Weckt er auf dich auch ein bisschen ratlos? Jetzt gerade auch die jüngsten Aussagen legen das zumindest mir, wenn ich das so lese, ein bisschen nahe, dass da so der ganz große Plan jetzt zumindest noch nicht ganz vorne im Kopf ist.
Ratlos würde ich vielleicht noch nicht sagen. Ich habe das erste Mal jetzt in Augsburg das Gefühl gehabt, dass die Situation etwas mit ihm macht, dass er ein bisschen angefasster gewirkt hat, nachdenklicher zumindest. Ratlos noch nicht, das glaube ich nicht. Ich bin mal gespannt jetzt auf die Pressekonferenz am Donnerstag, wie er auftreten wird, aber bisher... Also zumindest diese Augsburg-PK danach, auch wie er sich bei Sky geäußert hat, das war das erste Mal, er merkt jetzt gerade, wie wichtig dieses Spiel war und was das auch mit ihm selbst macht. Und dann ist das auch wieder ein Moment, in dem sich ein guter Trainer dann definiert. Mhm. Wie geht er, wenn er merkt, dass er da ein bisschen angegriffener wird innerlich, wie geht er damit um? Wie überträgt er das auf die Mannschaft? Bisher hat er immer gesagt, wenn es nicht gut läuft, ist seine wichtigste Aufgabe als Cheftrainer ruhig zu bleiben. Mhm. Und während er eigentlich ein emotionaler Typ ist, will er dadurch signalisieren, wenn es draußen feuriger wird, wird es intern ein bisschen kühler, ein bisschen ruhiger, klarer und vielleicht schafft er das jetzt auch wieder.
Mhm. Was würdest du ihm denn noch raten? Was wären so Punkte, die er umsetzen müsste, um diesen viel zitierten Bock umzustoßen, um nicht 3 Euro ins Phrasenschwein zu zahlen?
Also ich glaube, dass es tatsächlich jetzt darum geht, der Mannschaft einfach eine gewisse Stabilität wieder zu verleihen. Und ich glaube, dass das passiert erstmal personell, dass klar ist, wer spielt und dass die Aufgaben dann klar sind. Der FC kann hoffen, dass jetzt innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen ein, zwei Spieler zurückkehren. Viele werden es nicht sein. Aber die Experimente, sagen wir es mal so, die müssen aufhören. Und er muss auch bei einigen Spielern dann auch deutlich sagen, dass es nicht reicht. Also aktuell, ich will jetzt da niemandem irgendwie durch den Kakao ziehen, aber er hat es am Freitagabend mit Luca Waldschmidt und Marius Bülter vorne versucht, neben Ragnar Ache, und das ist halt komplett in die Hose gegangen. Und den beiden muss man dann auch mal gerade sagen, okay, Leute, ihr müsst euch richtig strecken für die nächsten Wochen, damit es noch reicht. Ja, da muss man einfach darauf hoffen, dass an der einen oder anderen Stelle vielleicht kurzfristig, sei es Alessio Castromontis zurückkehrt, Lindenmeiner wieder fit ist, dass man er zumindest wieder ein paar Optionen bekommt und er selbst im Umgang mit der Mannschaft, ja, wie ich vorhin gesagt habe, neben dieser Ruhe, die Frage ist, ist er dann ein Trainer, der jetzt vielleicht irgendwann dann überdrehen würde, oder geht er diesen Schritt zurück? Ich glaube, in der jetzigen Situation brauchst du Stabilität, Ruhe, Konsequenz. Denn nur so kannst du die Mannschaft jetzt nach dieser Enttäuschung gegen Augsburg wieder einfangen.
Und auf dem Platz eben Kampf und Einsatz und dann vielleicht eben auch mal das ein oder andere Foul. Wir haben anfangs drüber gesprochen. Ja. Was spricht denn aus deiner Sicht, jetzt aus Fansicht, und das gepaart vielleicht mit dem kritischen, objektiven, analytischen Blick, den du hier ja zum Glück im Podcast auch das ein oder andere Mal die Fansicht sogar überlagert hat. Sehr schön, da, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Aber was spricht da aus deiner Sicht für den Klassenerhalt des FC?
Also grundsätzlich glaube ich tatsächlich, dass der FC eine Mannschaft hat, einen Kader hat, der gut genug ist. Ich glaube, dass du, obwohl du so gebeutelt warst durch die Verletzungen, wenn diese nächsten drei Wochen überstanden werden, dann kommen in der Länderspielpause einige zurück, die dir dann wirklich wieder weiterhelfen werden. Du bist ja jetzt erst noch am Anfang der Crunch-Time. Es ist ja mit der Länderspielpause noch nichts verloren. Selbst wenn du jetzt kein Spiel gewinnen solltest, aber du wirst weiterhin die Möglichkeit haben, dann nach der Länderspielpause anzugreifen. Und ich glaube, dass da der Kader wirklich an vielen Stellen wirklich gut aufgestellt ist. Die müssen die Verletzungsseuche in den Griff kriegen. Da darf sich jetzt wirklich niemand noch weiter verletzen. Man darf sich gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn plötzlich bei Elmaler oder Kaminski oder Ache was passieren würde, oder wenn Tom Kraus mal wegbrechen würde. Das ist jetzt einfach diese Gratwanderung. Ich glaube, dass der FC es schaffen kann, weil der Kader gut genug ist. Vor allem, wenn die Verletzten zurück sind. Und weil ich auch glaube, dass, also rein sportlich ist Kwasniok, wie ich finde, ein guter Trainer. Der es manchmal ein bisschen überdreht. Aber vielleicht kann er auch intern ein bisschen eingefangen werden. Und ich glaube, dass dann die Kombination funktionieren kann, dass der FC die Klasse hält. Denn ich glaube auch, sind wir mal ehrlich, da gibt es einige Mannschaften da unten, die haben noch größere Probleme.
Das würde ich definitiv unterschreiben. Würdest du denn bei den Verletzungsproblemen den Trainerstab, ich sage jetzt nicht Kwasniok alleine, aber vielleicht die Trainingssteuerung insgesamt da mit in die Lösungssuche mit reinnehmen, oder schwierig zu beurteilen von außen?
Also, ich sag's mal so, wir haben jetzt in Augsburg eine Veränderung gesehen. Kwasniok hat sehr deutlich gesagt, aus medizinischer Sicht durfte Elmaler nicht mehr als 30 Minuten spielen. Und aus medizinischer Sicht musste Simpson Pusey nach 70 Minuten raus. Das heißt, es gab intern klare Ansagen aus der medizinischen Abteilung, wann diese Spieler raus müssen oder rein dürfen. Und das hat es vorher nicht gegeben. Ich glaube, es hat da eine Veränderung gegeben, wie mit den Daten, die man erhebt, wie fit ein Spieler ist, wie gesund er ist, dass man da eine Veränderung herbeigeführt hat. Ich glaube, sagen wir mal, das Trainerteam mit allen drum und dran hat vorher ein bisschen Roulette gespielt und hat ein paar Mal verloren. Und ich glaube, jetzt hat man eine Ansage von oben bekommen oder aus der medizinischen Abteilung, dass das aufhören muss.
Mhm. Und jetzt braucht man ja, wenn wir beim Roulette-Bild bleiben, ja nur noch viermal schwarz, um dann auch tatsächlich am Ende über dem Strich zu stehen. Das ist zumindest die Rechnung von Lukas Kwasniok. Würdest du die unterschreiben und würdest du sagen, das ist zum jetzigen Zeitpunkt auch die richtige Art, das so zu kommunizieren, dass man sagt, naja komm, wir haben noch 10 Spiele, wir müssen noch 4 gewinnen und dann sind wir durch und dann ist alles gut.
Ja, ich meine, also 4 gewinnen ist schon echt eine Ansage, wenn du 10 Punkte in 15 Spielen geholt hast. Dann ist das sehr, sehr viel. Mhm. Du hast aber die Möglichkeiten dazu. Also du hast Heimspiele wie gegen Gladbach. Du hast ein Heimspiel gegen Heidenheim. Du spielst auswärts bei Pauli. Du spielst auswärts beim HSV. Also es ist nachvollziehbar. Du spielst zu Hause gegen Bremen. Du siehst auf dem Spielplan, es ist möglich. Aber du musst diese Spiele dann halt auch ziehen, denn du hast dir in den letzten Wochen zu viel geleistet, weshalb du punktelos nach Hause gegangen bist. Und das muss jetzt aufhören.
Und wenn du Roulette spielen würdest, worauf würdest du eher setzen? Auf Kwasniok ist nach der Länderspielpause noch Trainer oder der erste FC Köln holt den Klassenerhalt? Oder er holt den Klassenerhalt mit oder ohne Kwasniok?
Also ich wage es jetzt mal hier und sage, der erste FC Köln schafft den Klassenerhalt mit Lukas Kwasniok. Ich bin mir nur nicht sicher, ob selbst in dem Fall Kwasniok dann über die Saison hinaus Trainer bleiben wird. Mhm. Dahinter setze ich dann trotzdem noch ein Fragezeichen.
Also wenn man die Frage nochmal präzisieren würde, ist er das Problem oder die Lösung, dann ist es auch da ein Mittelweg.
Ich glaube, er kann aktuell auf jeden Fall noch Teil der Lösung sein. Mhm. Das auf jeden Fall. Ich halte ihn für einen fachlich guten Trainer. Und ich glaube auch, dass er bisher in der Lage war, sehr viel aus der Mannschaft herauszuholen. Man sieht, dass die Mannschaft ihm trotz allen Gerüchten immer wieder gefolgt ist. Und es gibt mehr als nur eine Statistik, die zeigt, dass diese Mannschaft in der Lage ist, in der Bundesliga zu bleiben. Und ich glaube, dass das auch mit Kwasniok zu tun hat. Deswegen aktuell glaube ich noch dran, dass er es mit dem FC schaffen kann.
Und Stand jetzt waren sie ja auch noch nie auf einem Abstiegsplatz. Und ich glaube, in Köln und ihr alle hofft, dass es auch nicht so passiert wird, dass es weiter so bleibt wie bisher. Marc, ich danke dir für deine Einschätzung der Lage in Köln.
Malte, vielen Dank für die Einladung.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.